Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Und heute nach Woche 7 wollen wir uns mal mit den Ergebnissen beschäftigen. Es gibt einiges zu besprechen, vor allen Dingen viele Quarterbacks, die wir heute auf der Liste haben. Da wollen wir auf einige Kontroversen eingehen, denn zwei Teams sind aktuell ein bisschen im Durchrotieren auf der Position und andere Oldies, die nicht mehr so ganz den Glanz der alten Tage haben. Da wollen wir drüber sprechen. Mein Name ist Sebastian Mühl, mache ich natürlich wie gewohnt nicht alleine, sondern heute meinen geschätzten Experten an Seite, den Stefan Reichel. Hallo Stefan.
Hallo Sebastian.
Ja, Stefan, lass uns sprechen und wie gewohnt anfangen mit einem schnellen, kurzen Überblick über die Partien, die wir nicht so im Detail besprechen wollen. Lass uns anfangen mit Thursday Night. Ist zwar jetzt schon ein bisschen was her, schon fast knapp eine Woche, aber trotzdem kurz erwähnen. Cardinals gewinnen 42-34 gegen New Orleans Saints in der Partie, wo die Cardinals endlich mal offensiv abgeliefert haben.
Ja, zum ersten Mal in dieser Saison, dass die Cardinals wirklich offensiv überzeugen. Klar, der Score täuscht vielleicht dann doch noch ein bisschen darüber hinweg. Es waren jetzt schließlich zwei Pick-Sixes der Cardinals Defense gegen Andy Dalton dabei. Aber dennoch hat es für mich zum ersten Mal in diesem Jahr so ausgeschaut, als hätten die Cardinals eine gewisse Struktur oder Ordnung innerhalb der Offense gehabt, was einfach die letzten Wochen abgegangen ist und was man einfach gemerkt hat, dass es dann schon sehr, sehr knapp wird für die Cardinals. Ja, man steht aktuell 3-4, ist vielleicht noch nicht zu spät, um einen Turnaround zu schaffen und noch in der NFC West mitzukämpfen, weil einfach die anderen Teams oder auch kein Team wirklich davon eilt und auch alle, ich sag mal, leicht angeschlagen sind.
Ja, zumindest in der NFC, da haben wir einige Top-Teams, die so ein bisschen schwanken. Da werden wir auf jeden Fall nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Da gibt es noch zwei große Teams mit großen Namen in der Quarterback-Position, da wollen wir vielleicht nur drüber reden. Aber ja, du hast gesagt, das darf man nicht außer Acht lassen. Da war auch so ein bisschen dieser Turnaround, glaube ich, so kurz vor der Halbzeitpause, die beiden Pick-Sixes, denn eigentlich sahen die Saints bis dahin als vielleicht bessere Mannschaft in der Partie aus. Dann lass uns auf die Spiele vom Sonntag gucken. Ja, und über die Cincinnati Bengals sprechen, die gegen die Atlanta Falcons ran mussten, 35-17 mit einem Joe Burrow, der absolut überragend gewesen ist, 481 Yards Passing, 3 Touchdowns, kein Interception, Passer Rating von 138,2, also von ihm ein perfektes Spiel, kann man quasi sagen.
Ja, es war sehr, sehr gut von Joe Burrow und was ich davor schon bei den Cardinals gesagt habe, dass die Offense mittlerweile wieder ein gewisses Konzept aufweist, das muss man auch bei den Bengals jetzt wirklich positiv attestieren. Man muss natürlich auch sagen, dass bei den Falcons alle Starting Cornerbacks oder beide Starting Cornerbacks in Casey Hayward und AJ Terrell ausgefallen sind und das natürlich gegen die schon sehr, sehr gute Offense der Bengals natürlich nicht viel leichter macht, aber im Endeffekt haben es wirklich die Bengals sehr, sehr abgeklärt gemacht und offensiv gewonnen und ich glaube, das sollte wirklich auch die Bengals-Fans wieder freuen, weil man einfach weiß, dass Ja'Marr Chase als auch Joe Burrow wieder auf dem Niveau des Vorjahres angekommen sind.
Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass sie da wieder deutlich näher an der Form sind, die wir aus der vergangenen Jahr gekannt haben. Ich glaube auch, die beiden Wide Receiver haben ja, glaube ich, auch schon vor der Halbzeitpause 100 Yard Receiving gehabt, Ja'Marr Chase, Tyler Boyd, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also von daher war das schon sehr, sehr stark, was sie dort abgeliefert haben, schon in der ersten Halbzeit. Und da war schon die Partie dann quasi dann auch schon relativ entschieden. Daraus ist dann so ein bisschen dahin geplätschert. Dann lass uns auf einen weiteren, Blowout-Sieg zu sprechen kommen. Die Dallas Cowboys gewinnen in dem Comeback von Dak Prescott mit 24-6 gegen die Detroit Lions, die ja mittlerweile ihren offensiven Rhythmus, den sie am Anfang der Saison ja noch gehabt haben, gar nicht mehr haben. Also wie gesagt, komplett verloren, 6 Punkte gegen die Cowboys. Also Cowboys on the row und die Lions on the way down, wie erwartet.
Ja, also es ist schon echt interessant zu sehen, dass die Nummer 1 Scoring Offense der ersten Wochen in den Lions mittlerweile sehr, sehr schlecht ist. Also man muss natürlich auch sagen, okay, Amon-Ra St. Brown hat jetzt gleich 2-3 Wochen gefehlt, hat jetzt dieses Spiel nur ganz kurz gespielt. Der geht ihnen natürlich ab. DeAndre Swift ist auch ist ja jetzt auch schon mehrere Wochen verletzt. Das tut ihm, glaube ich, wirklich wahnsinnig, wahnsinnig weh. Jamal Williams ist wahrscheinlich als Gadget zu. Mir fällt gerade sein Name nicht ein. Ich habe ihm gerade gesagt, DeAndre Swift, eine sehr gute Ergänzung. Und auch er macht seinen Job immer noch sehr gut, aber er alleine kann die Offense nicht tragen. Und was man als allerletztes sagen muss, ist, dass natürlich Jared Goff als Quarterback überhaupt nicht mehr funktioniert. 2 Interceptions, 5-mal gesackt worden. Ich glaube, es waren auch 1-2 Fumbles dabei, mindestens. Also das läuft offensiv leider gar nicht mehr bei den Lions. Und wirklich dieses positive Gefühl, das ich auch hatte am Anfang der Saison bei den Lions, weil man ja auch Spiele knapp verloren hat und das natürlich schon auch ärgerlich war, ist mittlerweile wieder zu einem ganz klaren Gefühl, dass bei den Lions einfach sehr, sehr schwierig ist und noch sehr, sehr viel zu tun ist und ich sie eigentlich schon eine Stufe weiter gesehen hätte. Auf der anderen Seite bei den Cowboys, gute Leistung, Dak Prescott für das erste Spiel nach der Verletzung auch eine solide Leistung abgeliefert, noch nicht sonderlich gut, aber im Endeffekt gut genug, um gegen die Lions souverän zu gewinnen.
Ja, genau, das ist im Endeffekt das, was zusammenpasst, weil auch gerade einfach die Lions defensiv einfach ja noch viel, viel zu tun haben. Ich glaube, das kann man ganz gut zusammenfassen. Das war ja schon zu Beginn der Saison so, aber da hat zumindest auch die Offensive ein bisschen gegenhalten können. Jetzt sieht man aktuell bei 1-5 und ist quasi auch in der Region, wo man so ein bisschen vermutet hatte, auch wenn sie da zwischenzeitlich als bisschen stärker ausgesehen haben. Dann lass uns auf weitere Partien zu sprechen kommen und uns mit dem Team beschäftigen, das irgendwie nicht verlieren will. Die New York Giants gewinnen mal wieder diesmal gegen die Jacksonville Jaguars, vermeintlich einfache Gegner jetzt als zuletzt, gewinnen mit 23-17 mal wieder nur ganz knapp, sind damit das erste Team, ich habe nachgeschaut, die 6-1 oder besser sind und deren Partien aber alle nur mit einem Score oder weniger entschieden worden sind, aber ist ja im Endeffekt egal, Stefan, wenn du gewinnst, hast du halt recht.
Ja, also es ist im Endeffekt egal und man muss es sagen, klar, 23 Punkte sind nicht viel, aber für das, was die Giants auch offensiv an Waffen haben, muss man sagen, machen sie das sehr, sehr gut. Man muss natürlich bedenken, dass Saquon Barkley wirklich nach den letzten Jahren, die nicht sonderlich gut waren, jetzt wieder ein Bombenjahr abliefert als Running Back. Also in diesem Spiel wieder 24 Rushes für 110 Yards, davon ein Rush mit 20 Yards, also auch danach ist wirklich der Yard per Carry gar nicht schlecht oder sogar immer noch gut. Und insgesamt ist die Offense sehr, sehr kreativ und setzt zum Beispiel auch Daniel Jones, den viele schon abgeschrieben haben oder auch ich schon abgeschrieben habe bei den Giants, wirklich gut in Szene. Und somit steht man aktuell 6-1 und ist in der NFC ganz klar der Frontrunner aktuell. Und ich denke, das hätte keiner erwartet von den Giants vor der Saison. Und ja, das führt halt auch zur Frage, wie es denn bei den Giants am Ende der Saison weitergeht. Auch mit Daniel Jones weitergeht. Es bleibt spannend zu sehen. Aber ich glaube, als Giants-Fan darf man sich einfach nach den verseuchten letzten Jahren wirklich über die aktuelle Lage freuen.
Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall drüber freuen, dass man da jetzt so, so gut dasteht mit 6-1. Das hätte, glaube ich, man nicht unbedingt vor der Saison erwartet. Und dann lasst uns zum zweiten Team in New York kommen. Das zweite Team, was überraschend gut abschneidet. Die New York Jets gewinnen mit 16-9 gegen die Denver Broncos, die man natürlich aber auch nicht aus Acht lassen sollte. Da hat Russell Wilson nicht gespielt, sondern Brett Rypien. Das hat auch nicht sonderlich funktioniert. Überschattet wird natürlich der Sieg der Jets von der schweren Verletzung von Breece Hall, der da jetzt erstmal ausfallen wird die ganze Saison. Man hat sich jetzt schon mit James Robinson den Nachfolger per Trade geholt von den Jaguars. Aber trotzdem, ich denke, die Fußstapfen, die da natürlich sind dann entsprechend groß. Also von daher, wichtiger Sieg, aber teuer erkauft.
Ja, teuer erkauft. Also die Verletzung von Breece Hall tut wirklich sehr, sehr weh. Und ja, mit James Robinson hat man sich einen Running Back geholt, der eigentlich bei den Jaguars gut funktioniert hat, aber jetzt sukzessive Woche für Woche von Travis Etienne mehr und mehr auch im Rushing Game abgelöst wurde. Und jetzt hat man, glaube ich, da wirklich eine kostengünstige Alternative gefunden, die einfach den Jets weiterhilft, weil Zach Wilson einfach immer noch nicht gut aussieht, weder in seinem Pocket-Verhalten noch als Passer an sich. Nur 16 von 26 Versuchen angebracht für 121 Yards. Das sind nur 4,7 Yards per Attempt, also wirklich nicht gut. Auch 3 Sacks genommen, also man hat noch kein so großes Sample Size von Zach Wilson, aber das, was man bis jetzt gesehen hat, war wirklich nicht gut. Und ich weiß nicht, ob er nicht, wenn die Jets so weiter gewinnen und von eigentlich von mehr Erfolg gehindert werden, indem sie einen schlechten Quarterback haben, ob die Quarterback-Kontroverse oder Geschichte wieder aufgeht. Also ich kann es mir sehr gut vorstellen. Und auf der anderen Seite, ja, du hast gesagt, Brett Rypien hat gespielt und nicht Russell Wilson, aber böse Zungen würden behaupten, dass es aktuell kaum einen Unterschied macht. Nee, ich muss ganz klar sagen, also die Broncos sind für mich bis jetzt die Enttäuschung der Saison. Also ich habe sie ja in unserer Season Preview auf Platz 1 getippt in der AFC West. Oder Platz, nee, ich glaube sogar auf Platz 1. Und jetzt stehen sie 2-5. Haben wir auch davor einfach mit Russell Wilson nicht gut ausgesehen und das ist halt offensiv leider gar nichts. Also Melvin Gordon, das Rushing Game funktioniert nicht, auch mit Latavius Murray nicht. Das Receiving Game, ja, Jerry Jeudy ist noch in Ordnung, aber auch Cortland Sutton zum Beispiel, KJ Hamler, das läuft alles nicht so wie gewünscht und ich sehe da ehrlich gesagt bei den Broncos nicht schwarz, weil man natürlich auch einen Rookie-Headcoach hat. Aber es ist halt echt nicht gut, leider aktuell.
Nee, es ist echt nicht gut. Und das liegt mit Sicherheit auch mit Nathaniel Hackett zusammen, der es überhaupt nicht irgendwie in den Griff bekommt, die Offense vernünftig in Gang zu bekommen. Also das sind schon aktuell wirklich große Probleme bei den Broncos. Und vermutlich hast du recht, da gibt es, glaube ich, tiefergehende Probleme als die Quarterback-Position, auch wenn Russell Wilson mit Sicherheit nicht seine beste Saison bisher spielt. Aber ich denke, da gibt es viel strukturellere Geschichten, als dass man sich da wirklich ja nur über den Quarterback da echauffieren kann bei den Broncos. Dann lass uns auf weitere Ergebnisse kommen und dann auch auf das Team bleiben, auch in der Division direkt bleiben und da uns mit einem weiteren Team beschäftigen, den Las Vegas Raiders, denn die haben jetzt ihren zweiten Sieg eingefahren, haben klar gewonnen mit 38-20 gegen die Houston Texans. Vor allen Dingen ein Mann war überragend, Josh Jacobs, Stefan.
Ja, ich bin im Ganzen sehr dankbar, weil ich Josh Jacobs in meinem Fantasy-Team habe.
Ich auch.
Und es hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also 143 Rushing Yards, 3 Touchdowns. Also das ist echt optimal gelaufen, das Ganze. Und ja, die Texans haben jetzt die erste wirklich deutliche Niederlage erleidet diese Woche gegen die Raiders. Ich hätte mir nicht vorgestellt, dass die Raiders es sind gegen die Texans, die den ersten Blowout oder die erste deutliche Niederlage erleiden. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es bei den Texans dann doch insgesamt 6 Spiele dauert, bis es soweit ist. Ich muss insgesamt auch sagen, dass ich finde, dass bei den Texans sicherlich personell noch einige Stellen offen sind, man aber wirklich drauf bauen kann. Also Davis Mills wird dir sicherlich kein Franchise-Quarterback werden, aber ich finde, der macht seine Sache echt solide. Mit Damien Pierce hast du wirklich einen sehr, sehr guten jungen Running Back gefunden und auch in der Defense hast du schon einige Spieler, auf die du aufbauen kannst. Also nach wirklich auch hier vielen düsteren Jahren geht es bei den Texans meiner Meinung nach bergauf, auch wenn es sich im Record noch nicht widerspiegelt und vielleicht auch die ersten Leistungen besser waren, wie jetzt zum Beispiel die gegen die Raiders. Aber insgesamt denke ich schon, dass die Texans wirklich in den nächsten Jahren wieder kompetitiv sein können.
Ja, das denke ich definitiv auch. Da sind junge Spieler mit dabei. Vielleicht machen sie noch was Richtung Trade-Deadline. Also kann man überlegen, ob man nicht vielleicht einen Brandon Cooks noch ein Team abgeht, was ein bisschen Wide-Receiver-Needy ist. Green Bay Packers zum Beispiel. Aber gut, das ist darüber wollen wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Wollen jetzt natürlich nochmal blicken auf die Seattle Seahawks und die Los Angeles Chargers, denn auch da sind wir natürlich in der AFC West noch aktiv. Und ja, was sollen wir sagen? Überraschend deutlich für die Seattle Seahawks ausgegangen, 37-23 gewinnen sie gegen die Chargers, die weiterhin so ein bisschen ihren Erwartungen hinterherhinken. Da jetzt dann noch Verletzungen mit dazu, JC Jackson ist raus und auch Mike Williams ausgefallen, also das könnte nochmal richtig, richtig bitter werden für die Chargers, sollten die beiden Spieler ausfallen.
Ja, also die Verletzungen sind wahnsinnig bitter, aber die ganze Saison der Chargers ist irgendwie auch wieder verhext oder es ist einfach auch nicht gut. Dieses Mal hat es gar nicht von Geno Smith ein Wunderspiel gebraucht im Passing Game, um gegen den Gegner zu gewinnen, sondern auch in Kenneth Walker, der 23 Carries für 168 Yards hatte, 2 Touchdowns, der längste Lauf für 74 Yards. Habe ich übrigens auch im Fantasy-Team und sogar in derselben Liga. Also da, ein sehr gutes Running Back Duo, ergänzt noch von Derrick Henry, also wie ich die drei Running Backs habe.
Das ist ein Raub, ist das ja. Herausgeraubt.
Das war tatsächlich die Liga, wo ich nicht draften konnte, sondern Autopick hatte. Weil,
oh mein Geiler!
Ja, weil zum Beispiel auch Derrick Henry und Josh Jacobs in derselben Woche Bye-Week hatten, also war nicht mein Fehler, sondern der des Autodrafts. Aber bis jetzt sehr gut funktioniert, ist auch die Liga, wo ich am besten stehe. Also das sollte mir vielleicht ein bisschen zu denken übrig geben. Aber ja, zurück. Also die Seahawks sind für mich auch definitiv eine positive Überraschung. Also insgesamt so die Teams, die ich vor Anfang der Saison gesehen habe, die nicht gut spielen werden oder schlecht abschneiden, viele davon sind besser wie gedacht und haben sogar einen positive Record. Also ich denke, es liegt nicht nur an meiner falschen Expertise, sondern es waren sicherlich auch einige andere, die so geurteilt haben. Aber man kann sich auf der einen Seite freuen, weil es natürlich für das Team gut ist, wenn man gewinnt. Aber wenn man in so einem, ja, wie die Seahawks eigentlich schon, einem Status ist, wo man noch viele, viele Baustellen offen hat, ist es doch die Frage, ob dir nicht die höheren Draftpicks lieber wären. Aber ich glaube, das müssen die Seahawks-Fans entscheiden, was sie denn lieber hätten. Aber ich denke, man kann sich über beides etwas freuen. Oder ja, könnte sich über beides freuen.
Ja, ich glaube, das definitiv auch. Also ich glaube, da wäre man, glaube ich, auf jeden Fall zufrieden. Ich meine, man beweist ja, und ich meine, wir müssen auf jeden Fall auch Geno Smith hervorheben, wie gut er sich präsentiert. Also das dürfen wir auch definitiv nicht unter den Teppich kehren. Also daher, glaube ich, hätte mit kaum einer gerechnet, dass er sich immer mehr dann nach Anruf sieht, als ob er wirklich mehr als so eine Übergangslösung sein könnte. Das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, während andererseits die Chargers ja irgendwie noch nicht so ganz in Gang bekommen. Und dann geht es mir sicher auch irgendwann um Brandon Staley, weil so richtig erfolgreich ist das bisher noch nicht. Und da muss man vielleicht auch mal übers offensive und defensive Play-Calling nachdenken. Dann lass uns dann noch das letzte Game machen, was wir noch kurz drauf schauen, bevor wir kurz zur Pause gehen. Das Spiel der Miami Dolphins gegen die Pittsburgh Steelers. Ja, Tua Tagovailoa zurück nach seiner schweren Verletzung. Gewinn 16-10 gegen die Steelers. In der Partie, wo in der zweiten Halbzeit fast nicht mehr viele offensive Highlights gegeben sind, keine einzigen Punkte. Aber ich denke, die für die Dolphins ganz gut nach den ganzen Verletzungssorgen, die der Quarterback auch gerade gehabt hat, mit den Ausfallen dann auch von Teddy Bridgewater, wo dann inzwischen der dritte Mann ran musste, dass man jetzt da wieder ein bisschen mehr Konstanz in die Position bekommt, dann auch gewinnen kann.
Ja, also ich glaube, man ist als Dolphins-Sicht wirklich sehr, sehr froh, dass Tua wieder spielen kann. War nicht sein bestes Spiel, aber man hat trotzdem gewonnen. Ich meine, da waren gleich 3 oder 4 potenzielle Interceptions dabei, die von den Verteidigern fallen gelassen wurden. Aber am Ende macht es oder tut es nichts zur Sache. Man hat gewonnen, man hat auch defensiv gut gespielt, 3-mal Kenny Pickett intercepted und ja, einfach den Win mitnehmen in der AFC East, weiter an den Bills dranbleiben und dann wird das schon funktionieren. Ich denke auch, dass Tua wieder bessere Spiele haben wird. Der war jetzt sicher ja auch 2 Wochen raus und das oder 3 Wochen insgesamt gleich dann sogar. Da kann man einfach froh sein, wenn der wieder seinen Groove findet und dann läuft es auch offensiv, denke ich mal, wieder besser bei den Dolphins.
Ja. Das denke ich definitiv auch. Ja, da werden wir uns ja dann genauer drauf schauen in den nächsten Wochen. Machen jetzt eine kurze Pause, kommen gleich zurück und haben dann noch ein paar Spiele, mit denen wir uns ein bisschen genauer beschäftigen wollen und dann mal auch ein bisschen auch mit den Quarterbacks bei einigen Teams beschäftigen. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, bevor wir uns gleich mit Quarterback-Kontroversen beschäftigen wollen, wollen wir uns erstmal mit einem Team oder mit zwei Teams beschäftigen, wo es jetzt nicht unbedingt eine Quarterback-Kontroverse gibt. Beim einen Team könnte man vielleicht drüber diskutieren, aber das ist für mich aktuell natürlich nicht beträchtlich. Bei dem einen Team sowieso nicht. Kansas City Chiefs gewinnen mit 44-23 gegen die San Francisco 49ers. Und ja, was soll man sagen, Stefan? Die 49ers, die Chiefs Offense einfach unaufhaltbar. Juju Smith-Schuster über 100 Yards, Marcus Wallace Gantlings über 100 Yards, das erste Mal übrigens in der Ära von Patrick Mahomes, dass es zwei Spieler gibt, die mehr als 100 Yards haben und nicht Tyreek Hill oder Travis Kelce heißen, also das ist auch schon mal was Besonderes, zeigt aber auch einfach, dass es mehr und mehr Klick macht, so länger die Saison dauert.
Ja, also ich habe den Chiefs in dieser Saison oder auch in diesem Spiel zweierlei Unrecht getan. Zum einen habe ich ja Anfang der Saison schon gesagt, dass man merkt, dass einfach die Wide Receiver qualitativ nachgelassen haben bei den Chiefs. Mittlerweile muss man sagen, dass sowohl Juju Smith-Schuster wie auch Marquise Valdes-Scantling angekommen sind bei den Chiefs. Also da sollte man sich doch echt drauf freuen. Und klar sind sie kein 1:1 Ersatz für einen Tyreek Hill, aber sie machen das beides sehr gut und kommen wirklich oder auch connecten sehr gut mittlerweile mit Patrick Mahomes. Und das andere war, dass ich, nachdem die 49ers 10-0 geführt haben, natürlich mir noch nicht dachte, dass die Chiefs verlieren, aber ich dachte mir schon so, okay, also gegen die 49ers Defense, die doch sehr, sehr gut ist, musst du erstmal 10 Punkte aufhalten. Die Chiefs haben es sicherlich schon gegen Teams geschafft, aber gegen die 49ers, vor allem jetzt diese Woche auch wieder mit Nick Bosa, der die Woche davor verletzt war, das musst du erstmal schaffen. Aber sie haben es halt wirklich wahnsinnig gut geschafft. Also da waren so viele gute Spielzüge dabei. Zum Beispiel bei 3. und 20 converted, dann 3. und 11 converted, beides für lange Pässe. Also dann 3. und 6, glaube ich, auch, hat auch zu einem langen Touchdown zu Juju Smith-Schuster geführt. Also man war so klatsch bei Third Down und hat einfach gegen die 49ers 44 Punkte aufgelegt. Und die 49ers Offense, auch wenn Jimmy Garoppolo gut gespielt hat, kann halt einfach diese Pace nicht mitgehen. Und für mich sind mittlerweile die Chiefs wieder, nachdem ich Anfang des Jahres auch so ein bisschen Bauchweh hatte, wieder Top-Contender in der AFC. Vielleicht sogar ein Stück vor den Bills, weil einfach die Offense so gut ist.
Ja, also die Offense ist wirklich überragend und hast du ja dann auch, was wir auch nicht vergessen dürfen, dann haben sie ja noch Mecole Hardman in einer Weise eingesetzt, die wir halt auch so nicht gesehen haben. 3 Touchdowns, 2 Rushing, 1 Receiving Touchdown, dann ist auch nicht so viele Spieler, die es in der NFL-Geschichte bisher geschafft haben. Also das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie sie halt zwar nicht diese überragende Klasse eines Tyreek Hills vielleicht haben, aber trotzdem halt die Stärken, die sie haben, in ihren Spielern halt so ausnutzen können, dass sie halt dann auch eine vergleichsweise gute Defense, die von einer sie haben, du hast ja erwähnt, vor der Partie waren sie wirklich einer der Top-Defenses, aber das war ihnen halt einfach egal, sie haben sie wirklich in Einzelteile zerlegt, so wie sie es wollten, und das ist schon wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, und da kriegt man auch ein bisschen Angst vor. Ich meine, klar, die Saison wird nicht gewonnen im Oktober, aber sowas dann aufzuhalten, zumal die auch prinzipiell ja, je länger du zusammenspielst, desto besser klickt es und so weiter, desto besser kommst du miteinander klar, weißt, was ein Quarterback will. Das wird ja eigentlich prinzipiell ja noch besser, und da frage ich mich, wo soll denn das noch hingehen, Stefan, wenn die noch besser werden?
Ja, in den Super Bowl wahrscheinlich wieder.
Also. Ja, wahrscheinlich.
Also wenn man sich das Ganze mal ansieht und auch so ein bisschen die Contender NFC ansieht, dann muss man einfach sagen, dass es dieses Jahr voraussichtlich, ich weiß schon, es ist immer noch Ende Oktober, das AFC Championship Game, der vorgezogene Super Bowl ist, jedenfalls von der Qualität her, weil ich einfach zu 99% davon ausgehe, dass es die Chiefs gegen die Bills sind, die zwei besten Teams der NFL, beides wahnsinnig brutale Offenses, beide vor allem natürlich im Passing Game extrem gut, deutlich besser wie im Running Game, also auch diese Woche, wo ja Isaiah Pacheco dann als Starting Running Back eingesetzt hat, das hat irgendwie auch nicht viel gebracht oder hat nicht dazu geführt, dass das Running Game so wahnsinnig gut war, aber das brauchst du auch nicht, wenn das Passing Game einfach so perfekt läuft. Und auf der anderen Seite, klar war jetzt eine kurze Zeit, McCaffrey hatte 1-2 gute Runs dabei, aber auf Dauer glaube ich nicht, dass McCaffrey der Spieler ist, der die 49ers dazu bringt, wieder zum Contender aufzusteigen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich meine, wir haben es ja, gesagt, das war ja auch eine der großen Geschichten dann vor der Partie, inwieweit er dann helfen kann. Hat relativ viel Spielzeit gesehen, dafür, dass er ja noch relativ neu mit dabei ist. 8 Carries erhalten, 38 Yards, das ist ein Average von 4,8. Das ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Klar, mit Jeff Wilson war noch das Stückchen besser. Klar, natürlich, du musst halt gucken, du hast halt der Quarterback, du weißt halt, wie gut halt Jimmy G ist, und Jimmy G baut halt ein funktionierendes System so um sich herum halt, und das ist dann natürlich ja halt auch nicht etwas, was er halt immer bekommt von dem Team, und deswegen ja, ist natürlich definitiv limitiert dort. Trotzdem natürlich, wenn wir über den McCaffrey-Trade mal so an sich reden, Stefan, das war ja auch viel diskutiert, hieß eigentlich erst, man wollte unbedingt den First-Round-Pick aus Sicht der Panthers, jetzt hat man ja, so ein bisschen Middle of the Pack bekommen, viele Picks, aber so richtig großen, die hat man nicht gemacht, aber ich glaube, aus Panthers-Sicht hat man jetzt zumindest mal ein paar Picks bekommen, das Team zu stärken, und die 49ers gehen halt Risiko und All-In halt.
Ja, also als Trade-Abnehmer würde ich auch nie einen First-Round-Pick für McCaffrey zahlen, auch wenn er fit ist, ist er natürlich immer noch sehr, sehr gut, aber die letzten Jahre war er einfach nicht fit, hat ja dieses Jahr, glaube ich, auch schon ein paar Tage wieder verletzt ausgesetzt, natürlich noch nichts Großes, aber wäre es mir einen First-Rounder wert, wenn ich weiß, dass ich einen Running-Back bekomme, der eine gewisse Verletzungshistorie hat? Ich glaube nicht. Und auf der anderen Seite muss man natürlich für die Panthers sagen, man hat immer noch ja einige Picks bekommen und natürlich auch McCaffrey. Man muss ihn nicht weiter bezahlen. Und das ist natürlich auch ein Punkt für die nächsten Jahre, der einfach für Entlastung sorgen kann. Und der Kader der Panthers hat zu viele Lücken, als dass ein Star-Running-Back auf dem Gehaltszettel dann wirklich das ist, was du brauchst. Also macht schon Sinn für die Panthers.
Ja, definitiv. Ich meine, die haben bekommen einen Zweitrunden-Pick, einen Drittrunden-Pick, einen Viertrunden-Pick im kommenden Draft und dann noch einen Fünftrunden-Pick für 2024. Wie gesagt, es ist schon noch einiges aus dem Arsenal, was man natürlich dann noch nutzen kann. Vielleicht auch für einen Uptrade, auch wenn man nicht unbedingt in der Position sein sollte, um abzutraden, aber zumindest ist es schon etwas, womit man arbeiten kann. Und ansonsten, was vielleicht noch bei den 49ers ein bisschen noch ein Thema sein sollte, warum man halt sich immer nach der Pause halt ja nicht so zurückkommen kann, ist nämlich bisher in allen Spielen ist man als ja im dritten Viertel outgescored worden. Also da ist etwas, glaube ich, wo man nochmal dran arbeiten muss, wo auch vielleicht sich auch Kyle Shanahan hinterfragen muss, ob die Halbzeitansprache immer die richtige ist, denn diese Offense ist halt nicht dafür ausgelegt, um halt so einen 10-Punkt-Rückstand aufzuholen. Dafür fehlt ihnen einfach die Firepower und vor allen Dingen halt auch der Quarterback, der das schaffen kann. Also das wäre vielleicht ein Trey Lance, mit der Hoffnung, dass das funktioniert, aber Jimmy Garoppolo ist es definitiv nicht der einen 10-15-Punkte-Rückstand aufholt. Also von daher muss man da vielleicht nochmal irgendwie mal drüber nachdenken, ob man da in der Routine danach was ändert. Dann lass uns, Stefan, auf eine andere Partie zu sprechen kommen, wo ja auch, sagen wir mal so, die Quarterback-Problematik auch nicht so groß ist, auch wenn man jetzt über den einen Quarterback, der bald zurückkommt, wird reden kann. Deshaun Watson ist von die Rede, wollen aber trotzdem schauen auf das Spiel der Baltimore Ravens gegen die Cleveland Browns. Ja, was soll man sagen, die Ravens gewinnen es 23-20, mal wieder aufatmen, glaube ich, kann man es wieder gut zusammenfassen aus Sicht der Ravens. War ja kein einfaches Spiel für sie, viel hin und her, haben sich zurückgefightet und haben hinten auch nochmal ein bisschen Bammel gehabt, aber im Endeffekt Glück gehabt, dass sie hier die Partie gewinnen können.
Ja, wirklich Glück gehabt, nachdem Justice Hill kurz vor Ende nochmal einen Fumble in der Red Zone hatte und die Browns es aber nicht geschafft haben, da wirklich was draus zu machen. Ich glaube, das Field Goal zum Ende ist dann auch geblockt worden, was halt dann zur Overtime geführt hat. Und aus Ravens Sicht muss man sagen, ja, Glück gehabt, Bammel gehabt. Man sollte eigentlich aus Ravens Sicht schon solche Spiele deutlicher gewinnen, aber das Running Game hat halt nicht so gut oder funktioniert halt immer noch nicht so gut wie gewünscht. Ich fand mit Gus Edwards, der jetzt das erste Spiel zurückgekommen ist, war das schon besser oder hat das schon besser ausgesehen wie vielleicht die Wochen davor. Aber dadurch, dass man halt auch ja einen großen Teil der Zeit hinten war, musste man einfach auch einiges passen und konnte Gus Edwards vielleicht gar nicht und Lamar Jackson natürlich auch gar nicht so im Running Game einsetzen, wie man sich das wünschen würde. Und aus der anderen Sicht, aus der Browns-Sicht, es ist halt schon bitter, weil man oft gar nicht so schlecht spielt, aber halt dann doch verliert. Also klar, man hatte diesen Strip-Sack-Fumble, der dann im Endeffekt ja zum Touchdown geführt hat für die Ravens, aber Geno Smith macht seine Sache immer noch nicht so schlecht. Und
du meinst Jacoby Brissett?
Jacoby Brissett, endlich. Der andere Backup-Quarterback vor letzter Saison. Jacoby Brissett macht seine Sache echt nicht so schlecht. Denke schon, dass ja Deshaun Watson auch, wenn ich es mir aus ja vielerlei Hinsicht nicht wünschen würde, sportlich sicherlich ein Upgrade sein wird für die Browns, aber es kommt halt diese Saison natürlich deutlich zu spät. Aber man wusste ja auch als Browns-Sicht, was man sich mit Deshaun Watson für einen Spieler holt, auch für einen Charakter holt. Man hat es trotzdem gemacht und ist am Endeffekt selber schuld und hat sich auch in einer gewissen Weise verkauft, aber das sind natürlich andere Punkte, aber ja, es schaut für die Browns auch dieses Jahr nicht so gut aus oder nicht gut aus einfach.
Ja, man hatte sich, glaube ich, ein bisschen mehr auf, dass man irgendwie noch ein bisschen drinnen bleibt, ne? Mit Blick jetzt auch auf vielleicht in den Rückkehr von Deshaun Watson, dass man, wenn er dann wieder zurück ist, dann vielleicht nochmal Richtung Playoffs einen Run starten kann. Jetzt mit 2-5 wird das auch enorm schwierig, aber es ist halt wieder so, man hat sich halt wieder so ein bisschen halt selbst geschlagen, ne? Wenn wir uns das angucken, ne? Man hat ja den Touchdown Reception gehabt, aber dann gab es die Offensive Pass Interference gegen Amari Cooper, dann der False Start, deswegen dann Kate York dann eine 60-Yarder kicken musste, der dann geblockt wurde. Also da waren so kleine Fehler wieder mit dabei, die halt auch natürlich dann auch ein bisschen auch aufs Coaching zurückgehen, ne? Denn ein gutes coaches Team macht normalerweise halt solche dummen Fehler nicht. Und deswegen, ja, das ist halt so Kleinigkeit, wo man sich halt damit wehtut. Und ich glaube, da müssen sie definitiv noch ran, die Cleveland Browns, dass sie da einfach cleverer sind, cleverer agieren, diese kleinen Fehler einfach sich so ein bisschen ja eliminieren, damit sie dann halt solche Partien auch gewinnen können. Denn wie gesagt, das war auf jeden Fall eine Möglichkeit hier zu gewinnen. Mit ein bisschen mehr Glück könnten sie jetzt vielleicht sogar 5-2 dastehen, anstatt 2-5. Also da fehlt nicht viel, um so einen Sieg zu holen. Aber wie gesagt, wenn die Chance da ist, musst du halt auch zuschlagen und halt zugreifen. Das ist dann vielleicht noch so dieser Killerinstinkt, der noch so ein bisschen da fehlt, Stefan, wahrscheinlich, ja.
Ja, der Killerinstinkt fehlt. Und was schon auch so ein gewisser Punkt war, ist einfach, dass die O-Line dieses Mal nicht so gut oder nicht gut funktioniert hat. 5-mal wurde Jacoby Brissett gesackt und ja, einmal davon ja auch für diesen Strip-Sack, der dann zu dem Touchdown geführt hat. Also das ist natürlich nicht gut und man hat halt auch Spiele verloren gegen schlechtere Teams, wie zum Beispiel die Falcons. Und das solltest du dir halt einfach nicht erlauben mit diesem Kader. Und Jacoby Brissett, wie gesagt, spielt ja nicht so schlecht. Also ist schon ärgerlich, das Ganze.
Ja, definitiv ärgerlich. Also das ist so. Also da, ja, wie gesagt, könnte man besser dastehen, aber aktuell ist es dann halt 2-5 und ja, bei den Ravens, da ist mit sich auch noch einiges zu tun, wenn wir uns auch dann natürlich anschauen, dass sie ja auch dann zum Beispiel nur 16 Pass-Attempts hatte, dass auch das Passing-Game wirklich da noch Luft nach oben ist, nur mit 120 Yards. Also da hat man sich wirklich durchgewurschtelt. Ich glaube, so kann man es relativ gut zusammenfassen aus Sicht der Ravens. Haben auch das Bestmögliche dann rausgemacht aus diesen Turnover, die sie produzieren konnten. Und ja, ich glaube, da ist man froh, dass man jetzt bei 4-3 steht. Wie gesagt, es ist noch nicht sonderlich schön, wie sie spielen, aber es ist zumindest dann teilweise erfolgreich. Und ich glaube, da müssen sich nochmal ein bisschen Gedanken machen, wie sie dann in den nächsten Wochen ein bisschen besser performen, um dann halt auch die Chance zu nutzen, die es halt in der Division gibt, die es in der AFC gibt, denn auch einige Teams sind ja dort durchaus am Schwächeln. Ja, dann machen wir jetzt eine kurze Pause, kommen wir gleich zurück und wollen natürlich dann über Quarterback-Kontroversen sprechen, über Quarterbacks, die nicht so gut performt haben da und dich genau drauf schauen, hier bei Deception, eurem Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Ja, und jetzt in unserem dritten Teil wollen wir uns mit zwei absoluten Quarterback-Legenden, zwei Quarterback, aber auch Oldies beschäftigen. Tom Brady, Aaron Rodgers, beides zwei Quarterbacks, die schon sehr viel Erfolg hatten. Der eine ein bisschen mehr Ringe, der andere ein bisschen mehr Regular-Season-Erfolg. Wenn wir uns jetzt das anschauen, nach Woche 7 sind sie zusammen 6-8 im Rekord. Also beide Teams sind ja mit 3-4, also 3 Niederlagen, 3 Siege, 4 Niederlagen. Das ist der schlechteste Rekord von diesem Duo, seitdem Aaron Rodgers Starter geworden ist bei den Packers 2008. Das schlechteste war bisher 8-6 in, ja, in 2012. Also von daher, da sieht man schon, wie krass das aktuell bei ihnen läuft und wie wenig sie hinbekommen. Und wenn wir uns auch das anschauen, ihrer gemeinsame Average von Passing Yards pro Spiel mit 1,4 ist der geringste, seitdem auch Aaron Rodgers Starter geworden ist. Und auch ihr Passer Rating von 93,7 ist der schlechteste seit 2013, zwischen nur noch den ersten 7 Wochen. Also bei beiden läuft es aktuell überhaupt nicht rund. Stefan, lass uns anfangen mit dem Spiel der Tampa Bay Buccaneers bei den Carolina Panthers. 3-21 verlieren sie in einer Partie, wo ich mir so viele Fragen stelle, warum diese Offense, die so viel Firepower hat, es zum zweiten Mal in der Saison schon schafft, keine Punkte zu erzielen. Das ist schon das dritte Mal in 3 Saisons, dass es bei Tom Brady passiert, dass er in der ersten Halbzeit keine Punkte erzielt hat. Zum Vergleich, bei den Patriots ist es ihm nur 2-mal passiert in einer deutlich längeren Zeitspanne. Also die Buccaneers haben viele, viele große Probleme, obwohl eigentlich das Potenzial durchaus vorhanden ist.
Ja, also ich kann auch die Frage nicht beantworten, warum es denn bei den Buccaneers nicht läuft, weil du hast ja schon vollkommen richtig gesagt, man hat eigentlich sehr, sehr immer noch sehr, sehr gute Waffen offensiv, auch natürlich mit Mike Evans und Chris Godwin sehr gute Wide Receiver. Die Offensive Line ist eigentlich nicht schlecht und auch zum Beispiel ein Leonard Fournette war vor der Saison wirklich kein schlechter Running Back und jetzt steht er bei 8 Carries für 19 Yards. Bei 3. und 1 und 4. und 1 sind die Buccaneers mehrfach dafür gegangen und das haben sie mit Leonard Fournette nicht dieses nötige Yard geschafft, was eigentlich für so einen Power Runner wie es Fournette eigentlich ist, kein Problem sein sollte. Und das stellt mich halt vor wahnsinnig viele Fragezeichen. Und dann halt gegen die Panthers zu verlieren, die wohl aktuell eins der schlechtesten Teams der ganzen Liga sind, die ja eben durch den vorher ja schon besprochenen Christian McCaffrey-Trade auch wirklich den Umbruch angehen wollen und diese Saison abgehakt haben, dass man gegen die und dann auch noch ihren Backup-Quarterback in PJ Walker verliert. Also das ist schon extrem bitter und ich glaube nicht, dass sich die Buccaneers jetzt noch eklatant verbessern werden diese Saison, weil es ist nicht so, dass irgendwie jetzt dieser eine Spieler noch verletzt ist, der noch zurückkommt, auf den man jetzt unbedingt hofft, sondern das Team steht so, wie es steht und es hängt eigentlich alles jetzt an Offensive Coordinator Brian Leftwich, dass es besser macht und das Playcalling verbessert, aber nach der Reaktion von der heutigen Pressekonferenz glaube ich nicht, dass es der Fall sein wird.
Ja, für die, die es nicht kennen, er hat auf die Frage, warum denn sein Team auf Platz 32 bei Expected Point Edits, einer Analytics-Metrik, auf dem letzten Platz stehen würde, hat er einfach nur laut losgelacht über den Journalisten quasi gelacht. Ist in der Situation etwas, wo ich mir ja schon noch denke, okay, das ist auf jeden Fall sehr mutig, in der Situation mal sowas zu lachen, weil die Probleme, die er dort hat, die muss er jetzt mal langsam lösen, denn dieses Team ist einfach zu gut, um halt so schlecht dazustehen. Also das müssen wir halt auch ganz, ganz klar so sagen. Da muss sich dringend was bessern, denn wenn ich mal angucke, ne, Mike Evans, Chris Godwin, da ist so viel Talent, aber wenn ich dann halt sehe, Mike Evans, dieser unglaublich freie Ball, wo er eigentlich schon durch gewesen ist, der Touchdown war quasi schon zum Schreien nah, lässt er den Ball fallen. Das sind dann auch so die Sachen, die dann halt auch mit reinkommen. Wenn ich gucke, 15 Targets, 9 Receptions, das kann Mike Evans definitiv besser.
Ja, also Mike Evans war ja trotzdem immer noch der Leading Receiver bei den Buccaneers und er hat ja auch es insgesamt nicht schlecht gemacht, aber den Touchdown fängt er normalerweise. Und ich denke mal, wenn die Buccaneers da auch schon früh in Führung gegangen wären, wäre das Spiel vielleicht auch anders gewesen. Das kann ich mir sicherlich schon vorstellen. Aber wenn selbst der Star-Wide-Receiver mittlerweile einfache Bälle droppt, die da eben nicht dazu führen, dass man einen Touchdown macht. Und ich meine, am Anfang hat vielleicht der Fehler noch nicht so folgenschwer ausgesehen, weil man sich dachte, es scheint anscheinend die Offense ganz gut zu funktionieren und gegen die Panthers sollte das doch kein Problem sein. Aber dass man bis zum Ende des Spiels eigentlich sonst nicht wirklich mehr die Chance hatte, einen Touchdown zu erzielen, also das ist halt schon echt problematisch, das Ganze. Also, verstehe es nicht. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, Tom Brady spielt nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob wenn der Erfolg ausbleibt, ob Tom Brady da noch glücklich ist. Hat man ja auch gesehen bei den Patriots im letzten Jahr dann, dass auch seine Leistung dann irgendwann schnell nach unten ging, wenn die Leistung der Mitspieler oder des Teams insgesamt nicht mehr stimmt.
Ja, ist mit Sicherheit eine spannende Geschichte. Ich meine, die Leute machen sich ja schon über ihn lustig, dass er sowohl jetzt im Sportlichen schlecht ist, als auch familiär, weil er seine Ehe auch vor dem Aussteht mit Giselle Bündchen. Also ich glaube, Tom Brady hat genug Sorgenfalten aktuell auf der Stirn, dass man da was so zu tun ist. Wollen wir vielleicht auch trotzdem mal kurz über die Panthers reden. Ich meine, haben sie ja relativ gut gemacht, ne? 21 Punkte erzielt. PJ Walker sah ganz in Ordnung aus, 16 von 22, QBR von 73,9. Also es ist schon solide. Deontay Foreman hat es ganz gut gemacht mit 118 Rushing Yards bei 15 Attempts. Das ist ein relativ guter Schnitt. Also da hat man schon einen Schritt nach vorne gesehen, aber gut, auch da, ich glaube, da geht es jetzt nicht darum, großartig noch viele Siege einzufahren. Ich meine, 2-5 ist mal aktuell. Klar, es geht um den Kopf von Matt Rhule, aber trotzdem, ich denke, beziehungsweise nicht mal Matt Rhule, ich bin schon total durcheinander, ist ja schon raus entsprechend. Also da geht es jetzt eher noch um die Evaluierung des Kaders. Ich glaube, man guckt jetzt einfach mal, was noch geht, welche Spieler man vielleicht dann noch aufbauen kann. Da wird man sicher dann auch mal noch ein bisschen mehr Shabba Hubbard sehen, der Running Back, der ja auch gekommen ist per Draft. Also ist, glaube ich, jetzt ganz in Ordnung aus Panthers Sicht, aber ja, ich denke, jetzt die Siege sind, glaube ich, nicht so wichtig. Da geht es eher um die Evaluation für die Zukunft. Dann lass uns auf Mr. Aaron Rodgers zu sprechen kommen, der ja auch einige Sorgen hat. Jetzt zum ersten Mal unter der Matt LaFleur mit 3 Niederlagen in Folge seit seiner Regentschaft. Das ist ja etwas, was man sehr, sehr selten gesehen hat. Und vor allen Dingen offensiv funktioniert es halt auch gegen eine Mannschaft, Washington Commanders, die, wenn man ganz ehrlich sind, halt auch nicht so bisher im Berauschen gespielt haben in diesem Jahr. Wenn wir mal gucken, kein einziger der Third Downs, die sie hatten, haben sie in 9 First Down umwandeln können. Das ist zuletzt in Woche 6, 1999 passiert. Zur Einordnung, Aaron Rodgers war da noch Schüler. Zeigt dafür, wie groß aktuell die Sorgen bei der Offensive Packers sind.
Ja, also der Abgang von Davante Adams war sicherlich schmerzhaft. Das wusste jeder, aber dass es jetzt auch Mitte der Saison immer noch nicht besser geworden ist, das ist halt die große oder das ganz, ganz große Problem, weil die Chiefs haben es, wie vorher schon gesagt, geschafft, mit ihren neuen Wide Receivern gut zu funktionieren, und hier funktioniert es immer noch nicht. Klar, man hat auch ein paar Rookies dabei, Romeo Doubs zum Beispiel hat bei Fourth Down dann den Ball nicht gefangen, was eigentlich der sicherlich gefangen hätte werden müssen. Rodgers spielt aber auch nicht immer perfekt, hat auch den Murray Rodgers, glaube ich, war es, einmal überworfen, was zum Touchdown geführt hätte. Also auch hier wirklich schmerzhaft, und dann kommt es halt zusammen, dass man gegen ein Team wie die Redskins, die dieses Jahr auch echt nicht gut sind und bei denen der etatmäßige Starter in Carson Wentz, okay, es ist immer noch Carson Wentz, ja, ausgefallen ist und Tyler Heinicke gespielt hat. Aber schon extrem bitter für die Packers. Und da stellt sich auch die Frage, wie das denn weitergeht, weil man hat Aaron Rodgers einen sehr, sehr guten, teuren Vertrag gegeben. Und Rodgers merkt man die Frustration über seine Wide Receiver sehr, sehr schnell an, und ich weiß nicht, wie viel Feuer noch in ihm steckt, wenn jetzt die Wide Receiver nicht funktionieren und man auch noch Spiele verliert oder vielleicht potenziell auch die Playoffs nicht schafft.
Ja, das ist es halt. Also ich meine, ne, du bist jetzt, hast 30 Spiele in Folge verloren. Läuft jetzt nicht so richtig rund. Hat ja auch schon gesagt, so ein bisschen, ja, es sieht nur, wir müssen die Dinge vereinfachen. Aber ich finde halt auch, ich schreibe jetzt auch gerade so einen längeren Text für Sport 1 zu diesem Problem der Packers. Es ist ja nicht nur die Offense, ne? Also ich meine, wir dürfen uns ja nicht nur auf die Offense versteifen, auch wenn es natürlich klar auch um Aaron Rodgers geht, um die jungen Receiver, die einfach ja es nicht hinbekommen. Auch diese Idee, die man mal hatte, mit Two Backs zu spielen, ist ja auch begraben worden, weil es einfach überhaupt nicht funktioniert hat, weil man überhaupt nicht die definitive Offense vor Probleme gestellt hat. Und was ich halt so eklatant war, ich habe mir das bei Next Gen jetzt mal angeschaut, die Pässe über 20 Yards auf der linken Seite, da ist das Passer-Rating, war letztes Jahr über 130 von Aaron Rodgers, in diesem Jahr ist das knapp über 30. Und wenn man überlegt, dass man bei 39,6 ist es, glaube ich, wenn man nur den Ball in den Boden werfen würde, das schon besser ist als dein Quarterback, sein Passer-Rating auf die lange Distanz über 20 Yards auf die linke Seite. Das ist schon bezeichnend für die Probleme, ist aber auch einfach so, dass du einfach nicht diesen Speed hast von einem MVS, also einem Marcus Wallace-Scanning oder einem Devontae Adams. Das sind halt die Spieler einfach nicht und dafür ist Sammy Watkins zu angeschlagen. Christian Watson war ja auch dann wieder ein bisschen mit raus. Randall Cobb fällt jetzt wieder länger aus. Also das sind alles so Punkte, die da reinspielen, die dann einfach auch nicht dafür sorgen, dass man halt auch dann nochmal sowas entwickeln kann, wenn immer wieder Spieler verletzt ausfallen und so. Also es ist schon auch wirklich sehr, sehr schwierig, natürlich für Aaron Rodgers, aber auch, da klar bin ich bei dir. Es wird natürlich jetzt auch um ihn. Er ist jetzt als Leader gefragt und da bin ich gespannt, ob er das wirklich so hinbekommt. Ich habe so ein bisschen meine Zweifel.
Ja. Ich habe es ja auch. Also ich denke, dass das noch ganz, ganz schwierig wird und
vor allen Dingen, wenn wir uns ja jetzt, wir müssen uns ja nur mal den Schedule jetzt angucken, den die Green Bay Packers ja haben. Also das wird ja jetzt nicht einfacher. Also wir spielen jetzt bei den Bills. Gut, okay, dann bei den Lions, okay, das ist schon machbar. Gegen die Cowboys, na, auch nicht ganz so ohne. Dann kommen gegen die Titans, sollte schon gewinnbar sein, aber dann nochmal bei den Eagles. Also sind jetzt schon nochmal so das ein oder andere schwere Spiel mit dabei, wo es halt auch richtungsweisend für sie ist. Ne? Da müssen die auch mal gucken, dass sie halt gewinnen. Und das sehe ich halt aktuell nicht, denn dafür ist auch defensiv einfach zu viel im Argen, wo einfach die Stärken der Spieler nicht genutzt werden mit dem System.
Also ich habe es mir jetzt auch nochmal angeschaut, also der Schedule ist echt extrem hart. Du spielst gegen die Vikings, die aktuell auf Platz 1 in deiner Division bist, noch. Du spielst gegen die Dolphins noch, du spielst gegen die Eagles noch, du spielst gegen die Cowboys noch und gegen die Bills. Also das sind so viele Spiele dabei, die du
in der Form verlierst.
In der aktuellen Verfassung verlierst, muss man ganz klar so sagen. Also, und dann bist du am Ende nicht in den Playoffs. Dann bist du ganz klar nicht in den Playoffs und ja, der Kader ist eigentlich zu gut, um nicht in den Playoffs zu sein. Man muss es ganz klar so sagen. Klar, du hast keinen guten Supporting-Cast, aber die Defense ist eigentlich Elite. Und du hast einen Elite-Quarterback und du bekommst es nicht hin, in den Playoffs zu sein. Ist natürlich extrem bitter. Und man hat, weiß jetzt ehrlich gesagt nicht auswendig, wie viel Cap man hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du Devontae Adams ziehen lässt, weil du ihm keinen langfristigen Vertrag geben kannst, dass du dann jetzt so viel Geld übrig hast, um dir in der Offseason wirklich einen so guten Wide Receiver zu holen, der dann Aaron Rodgers happy macht. Also es sind schon so ein paar Punkte offen, wo ich sage, schaut gar nicht so leicht aus für die Packers.
Ja, definitiv nicht. Das werden spannende Wochen da in Green Bay. Da können es vielleicht auch noch ein bisschen knallen und ich glaube, du musst einfach jetzt hinterfragen, du musst jetzt auf dem Trademarkt aktiv werden und hier Wide Receiver holen, no matter what. Also ganz ehrlich, wenn du mit Aaron Rodgers noch erfolgreich sein willst und seine Zeit ist ja auch am Ablaufen, dann musst du jetzt mal bereit sein, ja, mal auch mal eine Zukunft zu riskieren, mal All-In zu gehen. Das machen andere Teams, die Rams als Beispiel natürlich. Aber wenn du halt immer so konservativ an das Ganze rangehst, dann musst du halt nicht wundern, dass du halt immer überholt wirst. Denn irgendwann musst du auch mal bereit sein, ein Risiko einzugehen. Denn wenn du nur konservativ bist, wirst du halt keinen Titel gewinnen. Und das ist halt etwas, was, ich glaube, auch mal das Front Office ganz dringend irgendwann mal lernen sollte. Ich meine, da gibt es ja auch Namen, ne? DJ Moore beispielsweise oder aber auch einen Chase Claypool, der wohl auf dem Trade-Block sein soll. Also von daher, Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Oder halt auch, ne, wir haben über Texans gesprochen, einen Brandon Cooks, wir haben jetzt hier auch noch eine spannende Option in dem Zusammenhang. Genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und reden über zwei andere sehr kontroverse Quarterback-Situationen in Indianapolis und in New England. Da muss man mal ein bisschen genau drauf schauen. Da gab es auch im Monday Night Game einige klare Fanreaktionen, wie wir darüber sprechen wollen. Deswegen bleibt dran hier bei Deception, eurem Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, und dann lasst uns dann zu den zwei aktuell heißesten Standorten kommen, wo es um Quarterback geht, Indianapolis und Boston. Und den Anfang machen wir bei den Indianapolis Colts, die mit 10 zu 19 verloren haben gegen die Tennessee Titans. In der ersten Halbzeit keine Punkte erzielt. Stefan, ja, die Alarmglocken werden lauter, denn man möchte natürlich, oder lauter, man möchte natürlich gewinnen bei den Colts, man möchte endlich diesen Sprung Richtung Super Bowl schaffen, aber die Chancen stehen nicht sonderlich gut, zumal man jetzt noch eine Quarterback-Entscheidung getroffen hat.
Ja, also spätestens jetzt sind für mich die Chancen bei den Colts passé. Wenn du mit jetzt schon ganz klar festlegst, dass Sam Ellinger bis zum Ende der Saison dein Starting Quarterback sein wird, dann gehst du nicht davon aus, noch wirklich in den Playoffs teilnehmen zu können oder auch als Super Bowl oder in den Super Bowl einzuziehen. Also ich glaube, das sind wirklich nicht mehr die Ziele, die du hast, sondern vielmehr ist man mittlerweile bei den Colts so weit oder hat wahrscheinlich auch der Owner die Nase so voll, dass die letzten Jahre immer wieder die Quarterback-Situation falsch aufgebaut wurde, man immer wieder von Jahr zu Jahr mit irgendwelchen Übergangslösungen oder alten Veteranen versucht hat, gut zu spielen oder in die Playoffs zu kommen. Das hat man vielleicht auch noch geschafft, aber für langfristigen Erfolg hat das Ganze nicht gesorgt. Und ja, jetzt, glaube ich, wurde einfach die Reißleine gezogen.
Ja, so sieht es definitiv aktuell aus. Also ich glaube, das müssen wir auch da schon auch zusammenfassen, dass man halt jetzt ja die Reißleine zieht, denn so richtig erfolgreich, du hast gesagt, war es jetzt einfach nicht. Und das ist, glaube ich, auch etwas, worüber man dann auch über die handelnden Personen reden müssen. Denn Chris Ballard und Frank Reich sind jetzt auch schon eine gewisse Zeit da. Und ich meine, sie haben es ja gut hinbekommen. Sie haben so ein bisschen diese Erfolglosigkeit rausbekommen bei den Colts, aber halt diesen letzten Schritt noch nicht gemacht. Und da, so groß ich auch ein Fan bin von Chris Ballard, wie er das Team ja zusammengestellt hat, es gibt für mich zwei große Themen, die er halt nicht hinbekommen hat. Das ist zum einen die Wide-Receiver-Position, wo außerhalb von Michael Pittman und jetzt auch Alec Pierce in den letzten Jahren enorm viele Fehler gemacht wurden, kaum Spieler wirklich funktioniert haben, das muss man ganz, ganz klar so sagen. Und die Quarterback-Position, ja, immer alternde Spieler geholt, keine große Lösung, man wollte immer drauf geschielt, aber man war irgendwie dann nie bereit, entweder einen Big Deal zu machen, beziehungsweise dann auch vielleicht auch Jungs zu überzeugen für so einen Big Deal und dann muss man halt auch irgendwann über sie reden. Klar, sie haben noch langfristige Verträge, aber ich denke jetzt auch die Erwartungen in Indianapolis sind jetzt auch aufgrund der vergangenen Jahre nicht, dass man einfach nur in die Playoffs kommt, sondern Stefan, man möchte halt endlich diesen Titel holen und wenn du dann halt dir Jahr für Jahr ein neues Quarterback holst, dann ist es natürlich nicht sonderlich erfolgreich, zumal es dann auch Memes gibt, dass dann irgendwann 2032, glaube ich, Jared Goff Quarterback der Colts wird, weil man dann immer die alten Quarterback nimmt. trinkt halt auch nicht dazu bei, dass man eine Ruhe reinbekommt.
Nee, also ich glaube nicht, dass die Ruhe jetzt weg ist, weil man einfach ja auch nächstes Jahr, wenn du einen Rookie-Quarterback potenziell hast, nicht so weit bist, dass du von Anfang an sagen kannst, okay, mit dem Rookie-Quarterback werden wir dann auf einmal wieder contenten. Weil man muss ganz klar sagen, Matt Ryan hat vielleicht nicht sehr gut gespielt, aber er war auch wirklich oder musste auch unter der O-Line leiden, die Colts dieses Jahr auf das Feld bringen. Also das ist ein Punkt, du hast ja schon angesprochen, das Receiving Game ist ein Punkt, also die Offense insgesamt ist ein Punkt und auch das Running Game, wo man natürlich letztes Jahr wahnsinnig von Jonathan Taylor profitiert hat, funktioniert nicht. Klar, der ist aktuell verletzt, aber auch davor hat er nicht gut gespielt und da sind einfach so viele Fragezeichen offen, dass ich glaube, bei den Colts vielleicht zum Ende der Saison auch in Sachen Head Coach und General Manager zu vielleicht gewissen Veränderungen kommt.
Ich glaube, ich hatte es in meiner Hot Take, glaube ich, auch so gesagt, dass man das vielleicht noch als Longshot vielleicht nehmen könnte, dass er da vielleicht ja wirklich jemand ist, der da wackeln könnte, jetzt gesprochen von Frank Reich. Und ja, es ist es halt einfach. Weißt du, du möchtest natürlich auch erfolgreich sein. Und ich meine, das wünschen wir natürlich auch allen Teams, dass die erfolgreich sind. Aber halt, wenn du es halt irgendwann halt nicht schaffst, dann kannst du so viele gute Erfolge gemacht haben. Am Ende zählt halt eins, das sind Ringe. Und wenn du halt keine Ringe machst und dann nicht in die Nähe kommst, dann ist halt auch irgendwann dann auch der Kredit halt aufgebraucht. Und deswegen ja, ist es dann halt auch ein schwieriges Thema, zumal man ja auch wirklich in der Division spielt, die jetzt ja nicht so schwer zu meistern ist, ne? Klar, du hast die Titans jetzt in den letzten Jahren gehabt, aber also das war es dann halt auch schon. Die waren ja auch mal ein bisschen schwankend und so, jetzt sind sie auch diesem Jahr jetzt nicht überragend. Und da kann man dann auch schon ein bisschen mehr erwarten, dann natürlich auch in der schwierigen Division, in der schweren Conference, in der AFC, wo halt auch viele starke Offensivteams mit dabei sind, brauchst du halt umso dringender halt diesen guten Quarterback, der dir halt die nächsten 10 Jahre da, mindestens 10 Jahre dann dich führen kann. Und da ist natürlich enorm bitter gewesen, dass Andrew Luck damals seine Karriere beendet hat, aber auch absolut verständlich mit der Vorgeschichte, mit den Verletzungen. Und ja, seitdem sucht man so ein bisschen den neuen Mann, aber wirklich fündig geworden ist man nicht. Und da kann man wirklich vielleicht drüber nachdenken, dass man jetzt sagt, okay, gut, dann schauen wir mal einfach im nächsten Draft. Denn da ist das Potenzial, dass man da vielleicht jemanden findet, da doch relativ hoch, ja.
Ja, definitiv. Und das sollte ja jetzt auch das Ziel sein, sich über den Draft einen neuen Quarterback zu holen, weil alles andere nicht funktioniert hat. Außer Sam Ehlinger ist die langfristige Lösung, wovon ich nicht ausgehe.
Ich glaube, wovon keiner von uns, glaube ich, ausgeht, dass er die langfristige Lösung ist. Aber mal gucken, vielleicht überrascht er uns alle, ja. Das ist, kann ja auch passieren. Dann lassen wir uns definitiv dann überraschen, wie er sich dann in den kommenden Wochen schlägt. Zumal auch mit Ryan ja sowieso ein bisschen angeschlagen ist, aber auch da unabhängig von hat man diese Entscheidung getroffen. Dann lasst uns dann zum letzten Spiel, das heute kommt, das wir heute besprechen wollen und zu dem Spiel, was dann auch Monday Night stattgefunden hat, das Spiel der Green Bay. Der New England Patriots gegen die Chicago Bears. Paul hat ich gesagt, okay, gut, die Patriots gewinnen das vermutlich, waren wir alle. Ja, Pustekuchen, verlieren 14 zu 33. Unglaublich deutlich. Der erste Sieg sowieso überhaupt für die Bears in Boston, was ja schon überhaupt historisch ist insgesamt, aber dass sie gleich 33 Punkte auflegen, das ist schon wirklich, wirklich sehr krass. Kevin, Stefan, wenn wir erstmal nur bei dem Spiel bleiben, das ist wirklich das beste Spiel von Justin Fields, ist zumindest punktemäßig in Bears-Uniform.
Ja, es ist wirklich wahnsinnig überraschend, weil man einfach auch von der Patriots Defense mehr erwartet, als dass sie eben genau gegen diese Bears, wo man die Offense bis jetzt überhaupt nicht fürchten musste, jetzt 33 Punkte zugelassen hat. Das ist natürlich schon extrem bitter und Justin Fields, ja, wie du schon gesagt hast, wirklich seine beste Saisonleistung und wahrscheinlich nicht nur seine beste Saisonleistung, sondern seine beste Leistung überhaupt in der NFL. Eben, ja, geleistet hat dieses Mal. Zwar im Passing Game immer noch nicht gut, 13 von 21 für 179 Yards, aber 14 Carries für 82 Yards, man hat ihn jetzt effektiv in das Running Game eingebaut und ja, das sollte, ist natürlich schon hilfreich, vielleicht wird er dadurch einfach ein bisschen auch, bekommt mehr Selbstbewusstsein und wird vielleicht dadurch auch im Passing Game besser, es bleibt abzuwarten, aber ja, für die Bears natürlich schon ein Lichtblick, wenn wenigstens die Running Game Offense jetzt gut funktioniert.
Ja, definitiv, wenn das zumindest da schon ein bisschen besser klappt. Und dann lass uns auf ja, das Team zu sprechen kommen, was die Quarterback-Kontroverse so ein bisschen hat, auch wenn man sagt, dass man sie nicht hat. Aber man hat, Mac Jones durfte anfangen, mal Starter mit ihm dabei, ist dann aber danach im Laufe der Partie auf die Bank gegangen für Bailey Zappi, der in den ersten drei Würfen wirklich perfekt gewesen ist, doch den Touchdown-Pass dort geworfen gehabt. Ja, und das war wohl abgesprochen, hieß es danach der Partie. Trotzdem natürlich, Stefan, die Frage, wer sah denn für dich das Bessere aus? Denn wenn ich ganz ehrlich bin, so ein Bailey Zappi hat mir so das Stückchen besser schon gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also über den Lauf der Saison war für mich Bailey Zappi bis jetzt auch besser. Hätte ich nicht gedacht, weil Mac Jones eigentlich letztes Jahr grundsolide aussah, man genau das bekommen hat, was man sich auch versprochen hat, nämlich den Quarterback, der zwar vom Ceiling her bei Weitem schlechter ist wie die anderen Quarterbacks in dem 2021er Draft, dafür aber voraussichtlich ja den höchsten Floor hatte. Und das hat er von Anfang an gezeigt. Aber auch dieses Jahr ist von dem Floor irgendwie nicht sonderlich viel zu sehen. Und Bailey Zappi macht es echt okay. Natürlich jetzt nicht sonderlich gut. Ich meine, hat er jetzt auch nur für 185 Yards geworfen. Es waren zwei Touchdowns auch noch dabei. Zwei Interceptions noch dabei. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist immer noch ein Rookie-Quarterback, der jetzt sein drittes Spiel gemacht hat. Also ich würde vielleicht sogar mit Bailey Zappi weiterspielen, auch wenn es irgendwie schon krass ist, wenn man Mac Jones so schnell, ja, dann, ich sag mal, absägelt oder im Endeffekt auf die Bank setzt.
Ja, das ist es halt, ne? Wenn du überlegst, du hast ihn letztes Jahr in der ersten Runde geholt und wir müssen auch sagen, in der ersten Saison hat er ja auch durchaus überzeugt, ne? Also ich meine, er hat das nicht überragend gemacht, aber hat halt so das, was man sich erwartet halt, ne? Solide, sicher, genau dieses Patriots-System umgesetzt. Ja, und jetzt ist er irgendwie noch nicht so in dieser Form drin, nicht so im Rhythmus, sieht nicht so ganz so flüssig aus wie im vergangenen Jahr, hat jetzt schon vier Interceptions unter Druck geworfen, so viele wie Matt Ryan, aber hat halt drei Spiele weniger dafür gebraucht, was ja irgendwie schon auch so ein bisschen so ein Thema ist, wo man da gesagt, okay, gut, da muss er dann auch natürlich ein bisschen Schritte nach vorne machen, aber das Ding ist halt, du hast natürlich jetzt schon so ein Thema, wo du halt denkst, okay, gut, du kannst ja eigentlich jetzt Mac Jones nicht abgeben, weil ich meine, du hast ihn jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr gesehen, aber auf der anderen Seite kannst du halt auch sagen, okay, Bailey Zappi hat ja so gut ausgesehen, den kannst du halt auch, finde ich, auf die Bank setzen. Es ist halt so ein schwieriger Grat, den man da jetzt gehen muss, wo es natürlich auch einfach darum geht, okay, Womit fühlt sich Bill Belichick sicherer? Denn wir müssen halt auch sagen, seitdem Tom Brady weg ist, richtig erfolgreich war es seitdem nicht mehr bei den Patriots. Auch wir haben jetzt in dieser Partie wieder gesehen, wo man unglaublich krass so ein Spiel verloren hat. Also das hat man auch relativ selten gesehen, dass sie gegen so ein Team, was zwei Siege hat, daheim verlieren zu so einem späten Zeitpunkt. Das hat man bisher noch gar nicht gesehen in der Ära von Bill Belichick. Aber jetzt ist es halt so, dass du halt schon zweimal daheim verloren hast. Erst einen einzigen Sieg daheim. Das ist schon, ja, schon ein schwieriger Grad, wo es natürlich auch für ihn darum geht. Klar, ist er relativ sicher im Sattel, aber ich denke, er möchte auch nochmal ein bisschen angreifen und halt auch so ein bisschen diese Debatte gewinnen. Braucht er Tom Brady, um erfolgreich zu sein, oder war Tom Brady der bessere und der wichtigere Teil zum Success der Patriots?
Ich würde aktuell mit zweiterem gehen, ganz klar.
Auch wenn Brady gerade scheiße spielt, ja.
Ja, aber ich meine, er hat ja mit den Buccaneers auch noch eine Super Bowl gewonnen. Man muss sagen, dass bei Bill Belichick seitdem nicht mehr viel funktioniert hat, um ehrlich zu sein. Also, ja, ich denke auch, dass natürlich Bill Belichick einfach ein sehr, sehr ehrgeiziger Head Coach ist und er sich natürlich schon auch dieser leidigen Frage entgehen will, dass er nur von Tom Brady profitiert hat, sondern er es auch mit anderen Quarterbacks schaffen kann, und da muss er jetzt einfach ein Machtwort sprechen. Ist für ihn vielleicht wahrscheinlich auch eine neue Situation, jetzt zwei junge Quarterbacks zu haben und jetzt eben zu schauen, mit wem er denn spielen will. Aber ich denke, er muss eine Entscheidung treffen, die dann auch langfristig ist und nicht jetzt wieder für Woche hin und her switchen, nur weil der eine jetzt besser spielt und der andere dafür schlechter, sondern das sollte beides dann schon einen langfristigen Plan haben.
Ja, definitiv, da bin ich absolut bei dir, dass man da sich definitiv langfristig darüber Gedanken machen muss. Schauen wir mal, wie er sich da entscheiden wird. Das ist mir sicher, ich möchte nicht mit ihm tauschen, weil es einfach so, ja, so enorm schwer ist, da eine Entscheidung zu treffen, weil, wie gesagt, beide haben durchaus Ansätze gezeigt, und jetzt gilt es halt einfach darum zu gucken, okay, was ist die beste Lösung, damit wir halt erfolgreich sind, damit wir vielleicht dann wirklich noch in einer Division, die durchaus noch nicht für Up for Grabs ist, aber zumindest, wo man zumindest auch mit dem Dolphins im zweiten Platz ein bisschen streiten kann, ist es, glaube ich, schon etwas, wo man sich jetzt natürlich genau Gedanken macht, okay, welcher Spieler passt besser in unser System, wer kann das besser umsetzen. Und da werden wir natürlich dann genau drauf schauen, wer es am Ende sein wird, wer diesen nächsten Schritt dort dann da machen kann. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, und da werden wir uns die nächste Woche genau mit auseinandersetzen wollen, dann natürlich auch auf die anderen Teams werfen. Deswegen solltet ihr unbedingt weiterhin folgen auf dem Podcatcher eurer Wahl. Gerne auch Rezensionen da lassen, natürlich bei iTunes oder Spotify habt ihr die Möglichkeit, uns 5 Sterne zu vergeben, aber auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Ihr dürft uns auch gerne folgen auf den Social Media Kanälen eurer Wahl, Facebook, Twitter, Instagram, die Möglichkeit, uns dort ein Follow da zu lassen, uns Fragen zu schreiben, uns eure Meinung natürlich auch mitzuteilen. Also, was denkt ihr zu den Quarterback-Kontroversen bei den Colts und bei den Patriots? Lasst uns da gerne Nachrichten da, und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei einer Reception am Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.